Stellen Sie sich vor, ein deutsches Start-up entdeckt einen vielversprechenden Wirkstoff gegen Krebs. Doch statt die klinische Forschung im eigenen Land voranzutreiben, wandert das Unternehmen nach Dänemark oder in die USA ab, weil die Genehmigungsverfahren hier viel zu langsam und zu bürokratisch sind. Genau solchen Entwicklungen will das Strategiepapier Pharma, Forschung und Entwicklung 2035 vom Verband Forschender Pharmaunternehmen und Fraunhofer entgegenwirken. Mit besseren Forschungsbedingungen, digitaler Infrastruktur und einem klaren Fokus auf Innovation. Was Pharmabranche, Politik und Gesellschaft jetzt tun können, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast.
Die VFA Tonspur, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei der VFA Tonspur. Mein Name ist Philipp Eins. Und ich freue mich über meine beiden Gäste hier beim VFA in Berlin-Mitte. Das ist zum einen Professor Ulrike Köhl. Sie ist Professorin für Immunonkologie an der Universität Leipzig und leitet darüber hinaus das Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit sind die Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien, insbesondere für die Behandlung von Krebspatienten. Ihre Expertise, die hat sie eben auch beim Strategiepapier Pharma 2035 eingebracht. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Hallo in die Runde.
Und außerdem mit dabei Dr. Matthias Mehrgans. Er ist Geschäftsführer Forschungspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen und hat ebenfalls die Entwicklung des Strategiepapiers begleitet. Herr Mehrgans, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr. Ja, hallo zusammen.
Ja, Herr Mehrgans, das Strategiepapier, das wurde ja Ende vergangenen Jahres veröffentlicht. Warum braucht es eigentlich in Deutschland eine Pharmastrategie 2035?
Ja, als die Bundesregierung im Dezember 2023 die ressortübergreifende Pharmastrategie veröffentlicht hat, war uns schnell klar, dass wir uns hier äußern müssen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Die Defizite oder Handlungsfelder waren sehr schnell klar, und wir wollten mit möglichst konkreten Empfehlungen und Lösungen dieses Papier kommentieren. Dazu hatten wir uns einen strategisch starken Partner dann auch gesucht seitens der Pharmabranche und waren bei Fraunhofer Gesundheit sehr schnell erfolgreich und hatten uns gemeinsame Aspekte sehr schnell uns einigen können darauf.
Mhm. Das heißt also, es ging auch darum, wie man den Pharmastandort Deutschland zukunftssicher machen kann. Und ganz offensichtlich, da werden wir heute auch über Defizite sprechen, die es ganz offensichtlich beim Forschungsstandort gibt, Frau Köhl. Sie arbeiten ganz praktisch in der Forschung auch mit PatientInnen am Universitätsklinikum bei Ihnen in Leipzig. Wo drückt denn der Schuh so aus der praktischen Sicht einer forschenden Ärztin?
Naja, wir sehen ja schon in der Vergangenheit, dass zum Beispiel über Probleme mit Lieferketten wir Probleme mit Antibiotika hatten, ja, die einfach nicht für die Patienten zugänglich waren. Und genauso gilt das für einige der Krebsmedikamente. Und das ist die Hauptmotivation gewesen, auch dieses Papier zu verfassen, um da was zu ändern. Ja. Wir müssen halt sehen, viele Herstellungen sind inzwischen in China oder in Indien ausgelagert. Und wir haben gerade unter der Covid-Pandemie auch gesehen, dass das Probleme macht. Und es muss irgendwie wieder zurück nach Europa mit gescheiten europäischen Lieferketten.
Das heißt, Lieferketten, Verfügbarkeit von Medikamenten, das ist so das eine. Herr Mehrgans, sehen Sie da noch andere Handlungsfelder?
Ja, wir haben uns vor allem auf den Bereich Forschung und Entwicklung fokussiert, wo wir eben auch ein sehr hohes Potenzial haben hierzulande, also gemessen an den sehr guten Grundlagenforschungsergebnissen, wie zum Beispiel Anzahl Patenten, die dann aber nicht ausreichend in die klinischen Erprobungen, in die weitere Entwicklung kommen. Und da lassen wir sehr viel Potenzial ungenutzt liegen. Und Sie haben ein gutes Beispiel genannt. Startups gehen dann in Regionen, wo es attraktiver ist, wie USA oder auch vielleicht sogar in Fernost, und hierzulande kommt diese Wertschöpfungskette, diese Forschungs- und Entwicklungskette eben nicht zustande, und wir sprechen hier von einer Translationslücke, auf die wir ja noch im Weiteren auch eingehen werden.
Ja, Translationslücke, das heißt eben, wie Sie es beschrieben haben, die Grundlagenforschung, die ist da, die ist auch gut, aber die Anwendung in der klinischen Forschung, dieser Sprung, da hapert es dann. Warum eigentlich?
Ja. weil das sehr teuer ist. Also wenn man sich mal die ganze Wertschöpfungskette zum Beispiel in meinem Bereich, in den Zell- und Gentherapien anschaut, dann hat Deutschland mit universitären und außeruniversitären Einrichtungen hervorragende Grundlagenforschungslandschaften, die auch eng zusammenarbeiten. Aber wenn man dann in die teure Herstellung und die Translation für frühe klinische Studien zu den Patienten will, dann fehlt das Geld und die Finanzierungsmöglichkeiten. Auch das entsprechende Venture Capital ist auch eine Kulturfrage in Deutschland, um wirklich die Translation zum Patienten zu schaffen. Dazu ist das gehemmt durch viel, viel Bürokratie, Überbürokratie, die uns letztlich damit in einen Wettbewerbsnachteil bringt. Und für Zell- und Gentherapien zum Beispiel, viele kennen das Beispiel der lebenden Krebsmedikamente, dass man eigene Immunzellen umwandeln kann außerhalb des Körpers, mit einem neuen Rezeptor versehen, dass der wie ein Schlüssel im Schloss dann nach der Rückgabe Krebszellen erkennen und fantastisch eliminieren kann. Das gilt bisher für einige Krebserkrankungen, noch lange nicht für alle. Aber wenn man sich da weltweit den Wettbewerb anschaut, sind 90% aller Studien in USA und China, nur 10% in Europa und unter 5% in Deutschland. Und da müssen wir dringend was ändern.
Das heißt, Studien, die werden mittlerweile in anderen Ländern durchgeführt. Habe ich jetzt gerade auch so mitgenommen, dass Sie sagen, da gibt es auch zwei Gründe. Das eine ist Geld, das andere ist auch Bürokratie, Herr Mehrgans. Würden Sie es so unterstreichen?
Absolut. Frau Professor Köhl hat genau die Knackpunkte hier genannt. Also es fehlt an gezielten Förderinstrumenten, wie eben diese kosten- und ressourcenaufwendige klinische Forschung viel effizienter hier gestaltet werden kann. Und also ich glaube, es braucht mehr Zusammenarbeit auch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen, also diese berühmten Public-Private Partnerships, aber dann eben auch ganz gezielte Förderinstrumente, um eben da mit längerem Atem, mit mehr Volumen diese klinische Forschung hierzulande auszurichten. Dazu haben wir dann festgestellt, dass es nicht über Nacht passiert und ein Monitoring-Instrument auch entwickelt, um eben hier den Fortschritt, aber auch weitere Handlungsfelder aufzuzeigen und auch regelmäßig zu veröffentlichen.
Bleiben wir noch mal direkt bei den Handlungsfeldern. Sie haben jetzt eins gerade schon angesprochen, Herr Mehrgans, nämlich Public-Private Partnerships, also Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Institutionen in der Forschung. Frau Köhl, mal wieder in die Praxis geschaut, in den klinischen Alltag. Wie könnte ich mir sowas vorstellen? Was wäre der Nutzen davon?
Halte ich für ganz essentiell, eben gerade auch wieder aus diesem Finanzierungsgesichtspunkt, dass über eine Private-Public-Partnership eben dann auch die Möglichkeit dieses letzten Schrittes der Translation zum Patienten klappen wird. Und im Ausland gibt es das schon seit vielen Jahren. In Deutschland sieht man jetzt zum Beispiel Stichwort nationale Strategie Zell- und Gentherapie, die über Deutschland weit jetzt solche Dinge in die Hand nimmt und einleitet, oder was jetzt schon auch ein gutes Beispiel ist, Saxocell, vom BMBF gefördertes Cluster für Zell- und Gentherapien in Sachsen. Zelltherapien made in Saxony, deswegen Saxocell. Und das ist erstmalig ein Format vom BMBF ausgerufen, um wirklich Industrie und akademische Partner zusammen in einem Cluster arbeiten zu lassen.
Was ist denn genau der Vorteil? Also geht es da wirklich jetzt erstmal um die Finanzierung oder geht es da auch um den Austausch von Wissen?
Es geht erstmal um den Austausch von Wissen und es geht um gemeinsame Entwicklung, aber eben dann auch um große Finanzierungsmodelle, die man letztendlich auch braucht. Und ich halte das für genau den richtigen Weg. Und wir mit unserem Föderalismus bisher sind viel, viel zu kleinteilig aufgestellt, um sowas wirklich groß zu leben. Und Deutschland hat ganz klar die Stärke und hat eine hohe Innovationskraft.
Ich würde da auch gerne noch ein konkretes Beispiel ergänzen, um diese Fragmentierung zu überwinden. Also im Bereich klinische Forschung hatten wir auch im Zuge der Pharma-Strategie dann eine Initiative Studienstandort Deutschland ins Leben gerufen, wo wir inzwischen über 25 Organisationen an einem Tisch haben, um eben wirklich mal in einem Dialogformat die Pain Points, sagen wir mal, also die Felder, wo wir wirklich gemeinsam arbeiten müssen, um eben in puncto klinische Studien besser zu werden, um das zu adressieren. Ja, das ist zunächst mal, ich glaube, wie Sie auch sagen, ein Austausch von Ideen, von Lösungen. Und dann kann man darüber hinaus dann priorisieren, was braucht es, ja, welche Handlungsempfehlungen bis hin auch dann zu Förderkonzepten. Also das geht Hand in Hand, aber ich glaube, der Startpunkt sind Dialogformate, die wir zum Teil vermissen. Ja, und da ist, glaube ich, auch nochmal politischer Handlungsbedarf, Roundtables oder strategische Diskussionen hier gezielt zu führen.
Ist ja auch ein Handlungsfeld, das Sie definieren im Strategiepapier Pharma 2035, also den Ausbau von solchen privaten öffentlichen Netzwerken und auch Forschungskooperationen. Was dahinter steht, ist ja aber auch die, und das nennen Sie auch, die Stärkung der Forschungsinfrastruktur. Was gehört denn eigentlich noch dazu?
Ja, also wir haben in Deutschland eben föderale Strukturen, die in diesem Fall eben nicht sehr hilfreich sind. Also wir brauchen eine Harmonisierung, vor allem im Bereich Datenschutz, aber auch Genehmigungsverfahren. Also wir sehen eben, dass häufig ähnliche Studienprojekte oder Forschungsaktivitäten unterschiedlich genehmigt werden. Und da eine bessere Harmonisierung ist dringend notwendig. Wir haben insgesamt auch eine überbordende Bürokratie und das drückt sich in längeren Genehmigungsprozessen aus. Wir haben zum Teil auch bei der Vertragserstellung unnötige Wartezeiten oder verschwenden da wertvolle Zeit. Letztendlich aber geht es auch um die Aus- und Weiterbildung von Klinikpersonal, die gezielt auf Studien, auf Forschung sozusagen dann auch ausgebildet werden und die Arbeitsbedingungen dadurch dann insgesamt auch besser werden. Also da ist bei der Infrastruktur einiges noch im Argen und muss im internationalen Vergleich auch nachgebessert werden, was wir eben mit diesem Monitoring-Tool dann auch gut dargestellt haben.
Ich will da nochmal gerade ergänzen, gerade was klinische Studien anbelangt. Wenn man multizentrische klinische Studien durchführt an verschiedenen Orten in Deutschland, dann ist der Bürokratieaufwand, wie Herr Mergans das gerade schon richtig gesagt hat, extrem hoch. Und es gibt keinen Mechanismus, dass etwas automatisch auf ein anderes Bundesland übertragen wird. Eben Stichwort Überbürokratie. Und das führt zum Beispiel dazu, wenn Pharmaindustrie Verträge mit für klinische Studien zum Beispiel in China schließt, redet man von einer Periode von 3 Wochen. In Amerika rechnen sie so ungefähr 3 Monate und in Deutschland liegen sie wirklich bei 3 Jahren für solche multizentrischen Studien, um die Verträge abzuschließen.
Und das ist einfach die Planungszeit, also im Vorfeld.
Ja, und der ganze Rechtsrahmen dahinter, das Hin und Her, bis letztendlich die Verträge geschlossen sind. Ja. Und das meinen wir mit Überbürokratie und das wird adressiert wirklich die Pharma-Strategie, um das zu ändern, ja, um das zu harmonisieren und einfach deutlich schneller zu werden, weil wie gut Deutschland ist, dass wir auf einem ganz hohen Niveau nämlich auch klinische Studien durchführen, das ist unbenommen, das ist erkannt, das wissen alle, ja. Deswegen bleiben viele auch bei uns. Aber es gilt zum Beispiel auch für Eigenentwicklung, für die sogenannten IITs, ja, eigene klinische Studien. Auch da sind wir durch diese viele Bürokratie ins Hintertreffen gekommen und das muss sich ändern.
Klingt vielleicht für manche Hörerinnen, manchen Hörer erstmal verständlich. Man sagt, wir wollen natürlich jetzt nicht übermäßig viel Bürokratie haben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch den berechtigten Wunsch, dass die Sicherheitsstandards von solchen Studien unbenommen hoch bleiben. Wie können Sie da eine Sorge nehmen, dass man nicht entbürokratisiert auf Kosten der Sicherheit?
Ich glaube, die Sicherheitsstandards sind international auf sehr hohem Niveau und auch gut harmonisiert. Also da gibt es eigentlich gar keine großen Diskussionspunkte oder Freiheitsgrade, sage ich mal, für nationale Aktivitäten. Wichtig ist eben bei der Genehmigung hier sozusagen Tempo zu machen. Also das geht nicht auf Kosten der Sicherheitsstandards. Die sind wirklich fest etabliert, auch nicht verhandelbar. Aber bei der Genehmigung, da sehen wir große Unterschiede, gerade bei der Vertragserstellung. Das ist jetzt mit der Pharma-Strategie und namentlich auch mit dem Medizinforschungsgesetz aufgegriffen worden und mit richtigen Weichenstellungen auch begonnen worden. Jetzt geht es um die schnelle Umsetzung, also zum Beispiel Standardvertragsklauseln, die dann für alle verbindlich dann oder maximal verbindlich zu verwenden wären, sind nun umzusetzen, auch beim Datenschutz. Schutz sehen wir noch Verbesserungsbedarf. Also das geht, glaube ich, in die richtige Richtung, aber es muss jetzt auch wirklich zügig ins Werk gesetzt werden.
Und auch da gilt, was die Sicherheit, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das in großen Clustern erledigen muss, dass man die Expertise von Universitären, Außeruniversitären und Start-ups wirklich bündeln muss und auch die Rahmenbedingungen dazu schaffen muss, dass die alle zusammenarbeiten. Denn wir sind da tatsächlich ins Hintertreffen gelangt. Und das muss sich auch ändern. Und vom Know-how, wie Herr Mergans das auch schon gesagt hat, ist ein sehr hohes Niveau auf Deutschland. Aber man muss die verschiedenen Player besser miteinander verbinden und muss dazu, wie gesagt, auch den Überbau dazu bieten.
Interessantes Thema, hatten Sie auch gerade angesprochen, finde ich auch tatsächlich den Ausbau klinischer Studiennetzwerke, aber auch der Fachkräftesicherung. Mhm. Was genau soll hier geschehen?
Naja, es geht um Schulung, es geht um hohes Standard. Das Niveau von uns ist da, ja, aber wir müssen unsere ganzen Ausbildungsprogramme erweitern und auch flächendeckend über Deutschland ausrollen. Beispiel, wir sind beteiligt an verschiedenen EU-Konsortien, wo es übrigens auch in IHI-Programmen um Industrie- und Akademie-Partnerships, gerade auch für solche Fachkräftemangel entgegenwirken, um gemeinsam über ganz Europa Schulungsplattformen zu bringen. Und wir selber haben zum Beispiel in diesem Saxocell-Cluster in Sachsen das tatsächlich aufgesetzt. Und da kommen die Leute sogar aus dem Ausland, um sich hier in der Medizin für diese Bereiche fortzubilden. Und das Schöne daran ist, dann bleibt der eine oder andere natürlich auch hier.
Mhm. Wir haben ja an einigen Universitäten auch erfolgreiche klinische Koordinierungszentren und auch klinischen Scientist-Programme, um eben auch da nachzubessern. Aber ich glaube, es fehlt nach wie vor an spezifischen Stellen, die sich um die klinische Forschung auch kümmern. Also da ist sowohl auf der ärztlichen, aber auch in der nichtärztlichen Seite ist Nachholbedarf. Ich würde mal sagen, dass das schwächste Glied in der Kette wahrscheinlich die Study Coordinators sind. Ja, also viele Studien können deshalb nicht durchgeführt werden, weil eben ein Mangel an Fachkräften bei der Koordination von Studien an den Zentren vorliegt und die Dinge sozusagen limitiert. Also hier muss auch nachgebessert werden durch Aus- und Weiterbildungsprogramme, auch Standards und vielleicht auch Anreize. Ja, also es ist einfach auch für eine Forscherkarriere schwieriger, im Bereich klinische Forschung sozusagen Erfolge vorzuweisen als im Bereich Grundlagenforschung. Und das sind auch noch Themen, die wir angehen wollen.
Und Patientenorganisationen stärken. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die natürlich Betroffene sehr großes Interesse haben, diese klinischen Studien zu fördern, voranzubringen und auch unheimlich sich selber natürlich mit der jeweiligen Thematik beschäftigen. Ja. Und das ist etwas, was über die letzten Jahre wirklich gut erkannt wurde, was zunehmend auch einbezogen wird, was aber in dem zitierten Papier ganz klar auch adressiert wird, dass man auch das noch weiter ausbauen und stärken sollte.
Bleiben wir mal direkt bei den Menschen. Man braucht natürlich Personal, um Studien durchzuführen. Man braucht aber auch Patientinnen und Patienten. Auch da adressieren Sie in dem Papier, es bräuchte neue Möglichkeiten, um Studienteilnehmende zu finden, denn das ist manchmal gar nicht so einfach. Warum ist das nicht so einfach?
Also wir hatten uns das mal sehr genau angeschaut, die generelle Bereitschaft von Patienten in Deutschland ist im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht. Wer betroffen ist von schwerwiegenden Erkrankungen, ist sogar sehr bereit, an Studien teilzunehmen. Dennoch fehlt es an einem guten Portal, wo eben Patienten, die sich informieren wollen, die nötigen Hintergrundinformationen bekommen und auch gegebenenfalls eine Unterstützung für ja die Rekrutierung oder die Studienaufnahme erhalten. Also hier eine Infrastruktur zu schaffen, die laienverständlich Überblick bietet über die Studien, die laufen, aber auch gleichzeitig als Rekrutierungsunterstützung fungiert. Das wäre dringend nötig. Wir haben bislang ja Ansätze dafür, aber eben noch nicht wirklich gute, laienverständliche, funktionierende Portale.
Wie geht es Ihnen in der Praxis, Studienteilnehmende zu finden? Ist das tatsächlich ein Problem, dass da genug Menschen, einfach weil es zu komplex auch wirkt, gar nicht gefunden werden, sich gar nicht angesprochen fühlen?
Naja, es ist schon eine Sache der Information. Da hat Herr Mergans genau das Richtige adressiert. Und das sagen uns auch immer die Patientenvertreter, ja, von den Organisationen. Sie wünschen sich mehr klare und auch einfach verständliche Aufklärungsbögen, ja, und auch Portale, wo sich Patienten besser informieren können. Natürlich versucht man das im Alltag. Also insbesondere meine rein klinischen tätigen Kollegen sind da ganz rührend und aktiv, aber da kommt eben auch wieder der Personalmangel, ja, dass der klinische Alltag um wirklich schwer kranke Patienten doch so ein füllender Arbeitstag ist, dass man wenig Zeit dazu hat. Und da braucht man einfach noch mehr. Und dieses muss ganz klar geschaffen werden.
Blicken wir noch auf einen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht groß diskutiert haben, nämlich die Digitalisierung. Auch da fordern Sie eine Strategie für Forschung und Entwicklung. Woran denken Sie da genau?
Ich habe schon drauf gewartet, Herr Eins, dass der Punkt noch kommt, der ist uns ganz wichtig. Ja, also weil Daten sind, wenn man so will, der Treiber von Forschung und Innovation. Ja, und wenn man hier künstliche Engpässe hat, beziehungsweise diese dann auch effektiv überwinden kann, dann funktioniert sowas viel besser. Also wir haben eben hier auch viel, ja, auch eine Regulierungsproblematik. Also der Zugang zu Daten, zu Forschungsdaten, Patientendaten ist immer noch kompliziert. Es muss eine Balance geben. Einerseits muss der Datenschutz natürlich gewährleistet sein, aber der Zugang und die Nutzung muss pragmatisch gehandhabt werden. Also wenn wir mit, ich glaube, 17 Datenschutzeinrichtungen in Deutschland unterwegs sind, dann hilft es nicht gerade. Und hier sozusagen auch pragmatischere Vorgänge und Abläufe einzubauen, wäre dringend nötig. Jetzt kommen Gesetze wie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz langsam in Gang. Analog braucht es ein Forschungsdatennutzungsgesetz, was ja schon auch ausgearbeitet war, aber wegen der Regierungskonstellation nicht in die Umsetzung kam. Also hier sind auch richtige Weichenstellungen, glaube ich, vorgenommen worden, aber eben noch nicht effektiv erkennbar. Ja. Und die Umsetzung vor allem auch der elektronischen Patientenakte lässt immer noch auf sich warten. Das Forschungsdatenzentrum beim BfArM ist in Planung, aber auch noch nicht aktiv erkennbar. Also es fehlt an Geschwindigkeit, ja, um das wirklich schnell jetzt auch umzusetzen. Ja.
Ja, pharmazeutische Forschung ist natürlich datengetrieben. Gleichzeitig gibt es hohen Datenschutz. Datenschutz ist ja auch Ländersache vielerorts, also dadurch auch nochmal verschiedene Verordnungen. Frau Köhl, Forschung und Datenschutz, lässt sich das gut vereinbaren?
Naja, man muss Formate finden, wie man den Patienten schützt, wie man die Daten wirklich gut verschlüsselt auswertet. Aber wir haben viele Initiativen. Wir haben SCATS-AI, wir haben Medizininitiativen, die sich genau darum kümmern und das auch umsetzen. Auch das ist in dem Strategiepapier mit adressiert. Aber die Beschleunigung ist nicht schnell genug. Ja, da sind wir genau wieder beim Thema. Und um Patienten wirklich was Gutes zu tun, um große Datenmengen nutzen zu können in Zukunft, um die Patientengruppe herauszufiltern, die zum Beispiel von einer hochinnovativen Therapie profitiert gegenüber Patienten, die besser eine andere Therapie brauchen. Dazu dürfen wir ganz klar nicht nur im deutschen Kontext denken, sondern das müssen wir europäisch lösen. Ja? Und da braucht es ganz starke EU-Konsortien und da müssen wir auch in unserer deutschen Politik und wie wir uns verhalten, uns mit den Europäern gut abstimmen, was die Sicherheit was den Austausch anbelangt, die Verschlüsselungstechniken und so weiter.
Da haben Sie schon ein Stichwort genannt, die deutsche Politik. Blicken wir zum Schluss mal darauf, wie es weitergeht, denn Deutschland hat gewählt. Es wird nun eine neue Bundesregierung geben und Sie haben nun einige Punkte gerade genannt und auch formuliert in dem Strategiepapier, die Ihnen wichtig sind. Was wäre aber so der dringendste Wunsch an eine neue Bundesregierung? Was müsste da nun wirklich schnell auf den Tisch aus Sicht der pharmazeutischen Forschung?
Ja, also ich glaube, wir haben alle über die letzten Wochen und Monate erlebt, dass der Dialog der Anfangspunkt ist, den es unbedingt braucht. Also eine Dialogbereitschaft, um eben die Dinge anzusprechen und langsam dann auch abzuarbeiten. Und das haben wir in der vergangenen Ampelkoalition etwas vermisst und wäre für uns der dringende Wunsch, dass eben eine Dialogbereitschaft, also koordinierte Roundtable-Formate oder Austauschgelegenheit gegeben ist. Da gibt's pro Ministerium schon etablierte Formate, Ansätze. Das muss koordiniert werden und schnell ins Werk gesetzt werden. Also ich glaube, da kommen wir dann auch weiter. Und dann geht es um Tempo natürlich bei der Digitalisierung. Also da haben wir wirklich im internationalen Vergleich großen Rückstand. Man kann das an einem Digital Health Index messen, wo wir im europäischen Vergleich und international weiter hinten rangieren leider. Hier muss auch noch nach wie vor nachgebessert werden, um eben ja Forschungsdaten effektiv auszutauschen. Dazu braucht es auch dann einheitliche Standards, wie Frau Köhl auch angesprochen hat. Also gute Anbindung an internationale Rahmenbedingungen und Konsortien. Das wären aus unserer Sicht dringende Aktivitäten, die auch in Form eines, sagen wir, 100-Tage-Plans durchaus anzugehen wären. Da sind Aktivitäten schon gut vorgearbeitet, auf zum Teil Referentenentwurfsebene verfügbar. Darauf kann man aufbauen und eben auch schnell die Dinge umsetzen.
Also mehr Tempo auf der einen Seite, aber auch mehr Gespräch, mehr Dialogbereitschaft. Frau Köhl, sehen Sie es ähnlich?
Ja, ich sehe es sehr ähnlich und ich wünsche mir eben auch eine Stärkung unserer Forschungsinfrastruktur, dass man wirklich die ganze Wertschöpfungskette hier in Deutschland wieder lebt, teilweise auch europäisch. Um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, ich meine, es ist so, in der Medizin, ähnlich wie in der Automobilindustrie, wir produzieren mit hochinnovativen Sachen den Prototyp auf einem ganz hohen Niveau, ein ganz tolles Auto. Aber die Herstellung und das Geldverdienen findet woanders statt. Und dann kaufen wir für teures Geld das Ganze zurück. Und das wünsche ich mir, dass die neue Bundesregierung dem entgegenwirkt, dass wir die ganze Wertschöpfungskette für die Medizin wieder hier leben und auch das Geld dann hier bleibt und das Geld dann auch genutzt werden kann, um Beschleunigung bei Dingen wie Bürokratieabbau einzusetzen, aber eben auch für Fachkräftemangel zu bekämpfen. Und ich glaube sogar, dass man da, das wäre jetzt so ein besonderer Wunsch, dass man da gerade wegen den hohen Kosten für diese Translation auch Wege suchen muss, um zum Beispiel ein Bundesforschungsministerium mit einem Bundeswirtschaftsministerium zu verbinden, um da eine Schnittstelle für besonders wichtige, innovative Transferdinge auf den Weg zu bringen.
Gibt's denn da auch Beispiele, wenn man jetzt international denkt, anderen Ländern, bei denen Sie sagen würden, da könnte man sich dran orientieren. Ich habe beispielsweise gelesen, dass Japan steuerliche Vorteile für Forschung und Entwicklung gerade im Bereich Investition, Innovation anbietet.
Japan ist natürlich sehr diszipliniert. Japan macht das, aber Japan ist gerade in diesem Zell- und Gentherapiebereich auch wieder zurückgerudert in seinem Vorgehen. Also ich würde sogar in einigen Dingen mehr auf die skandinavischen und unsere nördlich gelegenen Länder schauen, weil die für mich sehr schnell und sehr innovativ und sehr vernetzend sind. Ja, da würde ich mir ein bisschen mehr in unserer Kultur wünschen.
Also Musterbeispiel ist und bleibt wahrscheinlich die USA, wo einfach mehr Wagniskapital auch zur Verfügung steht, um Konzepte, um Ideen zu realisieren. Aber es ist auch ein kultureller Unterschied. Ja. Also es ist einfach eine höhere Bereitschaft, da Dinge mal auszuprobieren, auch wenn sie vielleicht nicht 150-prozentig irgendwie ausgedacht sind, sondern einfach mal auf den Weg gebracht werden. Wir neigen vielleicht in Deutschland dazu, dass wir zu perfektionistisch sind am Anfang und nicht Dinge schon einfach mal austesten. Aber es wäre definitiv wünschenswert, dass die neue Regierung eben diese Translationslücke, man kann es auch Valley of Death nennen, angeht.
Das klingt
dramatisch. Also, ja, so ist es auch manchmal. Ne? Also Unternehmen kommen eben nicht zur, ja, sterben dadurch, weil es nicht die Förderprogramme gibt, um die nächste Stufe zu erreichen. Ja? Und im Prinzip ist unser Strategiepapier die beste Blaupause für die nächste Regierung, ja, weil wir da wirklich die Dinge adressieren und wir wünschen uns, dass das sozusagen gelesen und auch gehört und umgesetzt wird. Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern dieses bekannte Umsetzungsproblem in Deutschland.
Vielleicht werfen wir ganz zum Schluss mal einen fiktiven Blick in die Zukunft. Sagen wir mal so 10 Jahre, wenn Sie da mal schauen auf den Wirtschaftsstandort und vor allem natürlich den Pharmastandort Deutschland. Wo befinden wir uns dann?
Also ich hoffe, dass wir die Kurve dann geschafft haben, dass die Industrie wieder mehr Mut hat, Produktionsstandorte dann hier auszubauen und nicht nur in den Benelux-Ländern oder gar nach USA zu gehen, ja, was ja im Moment eindeutig stattfindet. Ich glaube persönlich, dass wir das nur in starken Netzwerken erreichen können. Deutschlandweite starke Netzwerke, aber eben auch gute europäische Netzwerke.
Herr Mehrgans, Ihr Blick in die Zukunft?
Ich sehe das ähnlich wie Frau Köhl. Also ich meine, wenn man die geopolitische Lage sich anschaut, sind wir gut beraten, eben diese Wertschöpfungskette möglichst lückenlos hier in Europa vorzuhalten, also diese Resilienz sozusagen zu steigern und nicht abhängig zu werden bei bestimmten Schritten dieser Wertschöpfungskette. Und um auf Forschung und Entwicklung nochmal zu sprechen zu kommen, wir müssen uns, glaube ich, wirklich mehr Mühe geben, diese Translation hinzubekommen. Ja, also mutiger an Fördermaßnahmen ranzugehen. Es steht und fällt aber auch mit natürlich attraktiven Bedingungen, um Forschung und ja Investitionen nach Deutschland zu lenken. Ja, also da geht es Hand in Hand im Prinzip. Also wenn stabile, planbare, langfristig planbare Rahmenbedingungen herrschen, dann werden auch Investitionen kommen. Ja, das haben wir gesehen in der Vergangenheit, da gibt es gute Beispiele. Und das ist unsere Hoffnung natürlich, dass das sich weiter verstetigt und ausgebaut wird.
Hoffnungen, aber auch, ja, vielleicht sogar Visionen waren das für die Pharmabranche bis 2035. Vielen Dank an Professor Ulrike Köhl, Leiterin vom Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie. Schön, dass Sie bei uns waren. Und an Herrn Dr. Matthias Mehrgans, Geschäftsführer Forschungspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ciao. Tschüss.
Neuigkeiten aus der Pharmaforschung finden Sie wie immer unter www.vfa.de. Und wenn Sie mehr wissen wollen, hören Sie auch gern mal rein in unseren regelmäßigen Podcast Microscope mit Informationen aus Forschung und Medizin. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Eins.
Die VFA Tonspur, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.